wie beim Curling, immer den Weg so ein bisschen frei zu schrubbern für die Kinder, dass sie sich möglichst gefahrlos bewegen können in der Schule.
Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FSD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Wernickhausen. Hier gibt es Geschichten von direkt oder indirekt Betroffenen und Informationen, die nutzen, um gelassener mit FSD zu leben. Heute ist Wunschtag. In dieser Episode entwickeln wir die beste Schule für FSD-Betroffene. Meine Interviewpartnerin gehört noch zu den seltenen Lehrerinnen, die sich mit FSD auskennen. Sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass es immer mehr werden. Ich begrüße Annika Thomsen.
Hallo.
Hallo. Wann bist du eigentlich das erste Mal mit FSD in Berührung gekommen und kannst du uns die Situation schildern?
Ja, ich sag mal wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe Sonderpädagogik studiert in Rostock damals und brauchte ein Thema für meine erste Staatsexamensarbeit und hatte ganz tolle Themen über Geschwister von Kindern mit Behinderungen zu schreiben und hatte da wilde Pläne. Und mein Professor sagte damals, ach ja, hört sich ganz nett an, aber gibt es doch alles. Ich habe hier zwei interessante Themen, da gibt es noch nicht so viel in Deutschland zu. Und dann zeigte er mir fragiles X-Syndrom oder hier Alkoholembryopathie. Das wäre auch noch was für dich. Mhm. Und dann muss ich gestehen, habe ich Enemine Mopel, Alkohol hört sich gut an, das Thema gewählt und habe mich dann damit beschäftigt. Und es gab damals eben im deutschsprachigen Raum noch nicht viel dazu. Und ja, und dann bin ich irgendwie dabei geblieben seitdem.
Ja, und jetzt arbeitest du in einer Grundschule, glaube ich, die inklusiv arbeitet, als Sonderpädagogin und hast auch noch andere Aufgaben, also Schulen zu beraten. Kannst du uns ein bisschen über deine Tätigkeit erzählen?
Ja, ich arbeite als Sonderschullehrkraft an einem Förderzentrum Lernen und bei uns in Schleswig-Holstein gibt es kaum noch Schüler im eigenen Haus. Und deshalb sind meine Kollegen und ich eben in den umliegenden, Anführungszeichen, Regelschulen unterwegs. Und ich betreue zwei Grundschulen und bin dort für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eben zuständig. Und zusätzlich dazu berate ich auch noch zu dem Thema FASD bei uns im Kreis.
Also kann man sich so vorstellen, dass die Landesregierung, die Inklusion so organisiert hat, dass dann von außen, von solchen Zentren, Sonderpädagogen und ähnliche Lehrkräfte oder Sozialpädagogen oder so dann in die Schulen gehen, um diesen Inklusionsauftrag zu erfüllen.
Wir sind schon eine richtige Schule, also wir gehören schon zum Schulsystem. Also es gab ja früher Sonderschulen für die verschiedenen sonderpädagogischen Förderbedarfe und das gibt es in der Form nicht mehr, sondern wir sind jetzt Schulen ohne Schüler sozusagen und beraten dann eben unsere Nachbarschulen, die zu unserem Einzugsgebiet gehören und unterrichten dort eben dann auch die Kinder mit Förderbedarf. Also ja, bei uns im Förderzentrum haben wir eben erst Kinder ab Klasse 5 und das sind auch nur sehr wenige Kinder. Die meisten Kinder mit Förderbedarf gehen an die Regelgrundschulen oder Regelgemeinschaftsschulen und werden dort unterrichtet.
Ja, unsere Zwillinge, die auch FSD betroffen sind, haben im letzten Jahr im Sommer ihre Schule abgeschlossen und die sind an eine Montessori-Schule gegangen. Eine Gesamtschule, die wirklich auch von der 1. bis zur 10. Klasse durchläuft. Ja, wir haben dann erst im Laufe der Zeit erfahren, dass unsere Zwillinge von FASD betroffen sind. Und du hast da ja schon ein Auge von Anfang an durch deine Examensarbeit auf die Betroffenen gehabt. So, deiner Erfahrung nach mit FASD betroffenen Schülern in der Schule und die Besonderheiten der Störung von FASD, also das ist ja vor allem eine durch Alkohol eine Entwicklungs- oder Wachstumsstörung, die besonders auf das Gehirn und die neurologischen Funktionen geht und besonders auch die Vernetzung des Gehirns beeinträchtigt. Und dann hat man solche Sachen wie Aufmerksamkeitsschwierigkeiten oder Störungen, Gedächtnisschwierigkeiten, dass das, was einmal gelernt ist und auch sicher sitzt, dann in der nächsten Situation gar nicht mehr da ist. Oder Exekutivfunktionen. Wie würdest du Exekutivfunktionen beschreiben?
Ja, die Exekutivfunktionen sind so übergeordnete Denkfunktionen, unabhängig von unserem Intelligenzquotienten. Also das sind die Fähigkeiten, die wir brauchen, wenn wir eine Alltagshandlung vornehmen wollen, zum Beispiel Kaffee kochen. Ich nehme mir vor, ich möchte eine Tasse Kaffee trinken. Da muss ich ja in meinem Gedächtnis haben, oh, habe ich überhaupt noch Kaffeepulver? Dann muss ich mich dran erinnern, wie funktioniert diese Kaffeemaschine überhaupt? Ich muss eine Tasse finden, die muss abgewaschen sein. Ich darf mich nicht zwischendurch ablenken lassen, weil die Katze so süß guckt und gestreichelt werden möchte. Das sind ganz viele Schritte, die wir unbewusst durchführen können, die aber bei Menschen mit eingeschränkten Exekutivfunktionen eben dazu führen, dass sie es nicht schaffen, ihre Tasse Kaffee auch dann wirklich zu trinken, wenn sie es eigentlich mal vorgehabt haben, weil zu viele Störfaktoren dann vielleicht auftauchen. Und das ist eben egal, wie klug, also wie hoch der IQ bei einem Menschen mit FASD ist. Diese Exekutivfunktionen sind die limitierenden Faktoren in der Alltagsbewältigung.
Genau, und dann können wir gleich nochmal genauer gucken, was denn die Schule tun kann, dass das unterstützt wird. So, ne? Anderes gutes Beispiel, was ich so aus dem Alltag im Kopf habe, das ist Aufräumen. Ne? Das ist ja viel komplizierter, als man das eigentlich denkt. Also alleine Anziehsachen, die kreuz und quer im Zimmer liegen, zu unterscheiden. Was muss in die Wäsche wirklich oder was kann ich nochmal anziehen oder was kann ich nochmal in den Schrank räumen? Und da wird es dann richtig kompliziert so im Vorgehen und schwierig eben für Kinder, die mit FASD oder auch Erwachsene später betroffen sind. Du bist ja auch sehr, sehr aktiv beim FASD Deutschland Verein, die sich ja auch auf die Fahnen geschrieben haben, Informationen weiterzugeben. Und du hast da dabei auch mit einem so ein Flyer FASD und Schule herausgegeben, wo das auch nochmal näher beschrieben wird, also was so die grundlegenden Schwierigkeiten und Störungen sind und wo FASD eigentlich herkommt, wie das entsteht. Und wie ist denn dieser Flyer entstanden?
Der Flyer entstand mit dem zunehmenden Bedarf an kurzer, knapper Aufklärung für Lehrer. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Lehrkräfte nicht die Zeit haben, eine Broschüre oder ein Buch durchzulesen, sondern sie brauchen etwas, wo ihnen ganz kurz und kompakt gesagt wird, das ist das Wichtigste, wenn du einen Schüler, eine Schülerin mit FASD hast. Und da hatten dann Alice und Frieling und ich uns mal überlegt, wir machen jetzt einen Flyer, der sozusagen ganz plakativ sagt, das ist es. Und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen und uns nett in die Sonne gesetzt und haben diesen Flyer entwickelt. Und ich habe bisher das Gefühl, dass er auch recht gut gelungen ist. Man findet ihn bei uns auf der Homepage übrigens von FASD Deutschland auch zum Runterladen und Verteilen.
Ja, da werde ich dann in den Shownotes auf meiner Webseite zu dieser Folge dann auch Links reinsetzen, dass man da auch direkt auf die Download-Seite kommt oder so. Und auf jeden Fall eben auch die Startseite von FASD Deutschland werde ich da auch draufsetzen. Ich finde ja, dass das Beste an diesem Flyer, das ist so eine Spalte, was kann Schule tun? Und da sind so mehrere Punkte aufgeführt und ich finde, vielleicht können wir da mal den einen oder anderen durchgehen und uns überlegen, wie denn wirklich so eine ideale Schule aussehe, die gut für FASD-Betroffene auch funktioniert. So. weiß gar nicht. Ich glaube, ich lese einfach mal die Punkte vor und dann können wir mal auf den einen oder anderen dann ein bisschen eingehen, vielleicht mit Beispielen oder so. Also, was kann Schule tun? Sich über FASD informieren, anerkennen, dass FASD eine irreversible Hirnschädigung ist und nicht auf Erziehungsfehlern oder Böswilligkeit beruht. Umdenken. Ja. Und dann willst du schon was dazu sagen? Ja, gerne.
Gerne. Ich hatte gedacht, dass ich was zum ersten Punkt schon sage, weil es ist ja, doch komm, die klar. Erfahrung, dass FASD doch noch nicht so bekannt ist in pädagogischen Kreisen, dass es eben doch häufig noch erstmal darauf geführt wird, wenn das Kind sich ein bisschen anders verhält oder auffällig ist in seinem Verhalten, dass da vielleicht zu Hause irgendwas nicht so richtig läuft oder dass das Kind das mit Absicht macht, dass es seine Sachen vergisst oder heute was kann und morgen nicht. Und mit dem Wissen, es gibt FASD und es hat diese Auswirkung, dass man oft vergisst, dass man nicht auf Gelerntes zurückgreifen kann, das entspannt schon mal ganz ungemein den Umgang zwischen den Eltern und Lehrern und auch zwischen Lehrer und Kind, wenn man einfach sich immer wieder klar macht, dieses Kind hat einen Hirnschaden, so blöd sich das Wort anhört. Aber dieses Kind kann nichts dafür, es gibt einen organischen Grund dafür, dass das Kind nicht anders sich verhalten kann.
Ich glaube, da im Wesentlichen ist da wirklich auch die Entspannung, also der entspanntere Umgang damit, also weil ja die Betroffenen in so einer komplexen Situation, die ja auch Schule ist, ne, mit unterschiedlichen Mitschülern, unterschiedlichen Lehrern, vielleicht unterschiedlichen Fächern und abwechselnden Situationen und so weiter, also das ja immer eine große Herausforderung ist und da automatisch auch Anspannung entsteht, so, ne? Und da ist das wahrscheinlich das A und O auch wirklich so, ja, einen entspannteren Umgang damit gleich zu pflegen. Ja, der nächste Punkt, umdenken. Überprüfen, ob die pädagogische Haltung und Handlung für den Menschen mit FASD passend ist. Ja, das korrespondiert ja mit dem ersten Punkt so, ne? Wie trete ich dem gegenüber oder ermahne ich irgendwie dann besonders, wenn irgendwie was... Genau, verpasst worden ist, die Hausaufgaben nicht da sind, oder?
Dieses Wegkommen von, das Kind kann das nicht, sondern, oder will das nicht, zu, wie kann ich es schaffen, dass das Kind die Leistung oder das Verhalten zeigen kann, was wir eigentlich gerne hätten?
Ja, ich habe da gerade ein ganz schlechtes Beispiel im Kopf. Ich sag's mal trotzdem,
gerne.
Obwohl ich mich eher auf so eine ideale Schule. Also unser Sohn ist in einem Berufsbildungswerk, gerade für ein berufsvorbereitendes Jahr. Und die haben da auch Berufsschule parallel. Und angeblich würden die sich auch mit FASD auskennen und so weiter. Und eine der ersten Sachen, die die in der Berufsschule gemacht haben, im Deutschunterricht, wohl wissend, dass unser Sohn auch Lese-Rechtschreibschwächen hat, und auch mit seinen, auch Einschränkungen mit seinen Augen, also eine starke Fehlsichtigkeit und so weiter, damit noch dazu, haben die ein Diktat geschrieben. Und er kriegte eine 6 verpasst und war erstmal völlig irgendwie down und irgendwie wollte gar nicht mehr am nächsten Tag dann überhaupt da in die Schule oder zu der Ausbildung gehen und so weiter. Ne? Und also mit einem kleinen bisschen Gefühl dafür, was so wie empfindlich so die Motivation auch von FASD-Betroffenen ist, wenn die irgendwie Misserfolgserlebnisse haben, kann man so einen Unterricht überhaupt nicht anfangen, ne? Und ja, und der Lehrer in Rücksprache fand das alles gar nicht so schlimm. Die meisten in der Klasse hätten ja ganz schlechte Noten geschrieben. Ne?
Da würde ich auch mal ein bisschen an meinem Unterricht zweifeln.
Und ich denke, die könnten da ja wirklich einmal Informationen und auch wirklich deutliches Umdenken der Haltung gebrauchen. So, ne?
Nein, das kann ja immer mal passieren, dass man irgendwie als Lehrkraft etwas plant und denkt, oh, da habe ich aber eine tolle Idee, um dann hinterher festzustellen, das war leider nichts. Da muss ich mir mal überlegen, wie ich das anders machen kann, dass die Kinder mir zeigen können, was sie alles schon können.
Ja.
So, das passiert immer mal wieder, dass man über die Schüler hinweg plant und tolle Ideen hat.
So, nächster Punkt, Überforderungen erkennen und vermeiden. Zum Beispiel durch individuelle Pausen, kleine Gruppen, eventuell Schulbegleiter. Da ist das Wort Schulbegleiter so ein bisschen versteckt. Also aus unserer Erfahrung mit unseren Zwillingen, die, obwohl sie zweieiige Zwillinge sind, auch etwas unterschiedlich betroffen sind von FASD, waren doch die Schulbegleiter auch eine ganz wichtige Stütze für die beiden. Also vor allem denke ich auch für eine Sensibilität dafür, ja, wann geht da gerade nichts mehr so, ne? Wann ist die Überforderung und wann muss man einfach rausgehen und an die frische Luft oder das eher in der Kleingruppe machen und so. Welche Erfahrungen habt ihr mit Schulbegleitern?
Sehr gut, eben das, was du eben sagtest, ne? Dass sie helfen können, mal kleine Pausen zu begleiten und so auch eben den Schulalltag so ein bisschen entstressen können für die Kinder. Also viele Kinder mit FASD leisten enorme Anpassungsleistung den Vormittag über. Sie versuchen sich ja an die Regeln zu halten, sie versuchen sich anzupassen, sie versuchen zu zeigen, was sie alles gelernt haben und verbrauchen enorm viel Energie. Und da ist es immer gut, wenn sie die Möglichkeit haben, eben kleine Pausen zu machen und dort dann aber auch gut beaufsichtigt zu werden oder auch einfach mal im Nebenraum zu arbeiten in Ruhe, ohne dass man ständig Geräusche hat von anderen oder gucken muss, was machen die anderen da alles für komische Sachen. Und deshalb haben wir eigentlich nur gute Erfahrungen mit den Schulbegleitern gemacht, weil sie eben den Kindern das ermöglichen, ja, sich kleine Auszeiten zu nehmen.
Ja, und unsere Erfahrung ist auch, dass die so eine Art Übersetzerfunktion auch haben, ne? Also von den Schülern zu den Lehrern, ne? Also zum Beispiel so eine Überforderungssituation deutlich zu machen oder wo es gerade irgendwie sozial oder emotional hakt und so, ne? Und da erstmal Luft raus muss, so, ne? Und es dann wieder weitergehen kann.
Ja, und sie verhindern auch oft Frustration. So, wenn die Lehrkraft vorne steht und sagt, holt mal euer grünes Heft raus, wir wollen Aufgabe 5 bis 6 machen, ihr braucht dafür euer Lineal und dann noch einen Stift und vielleicht auch Schere und Klebe, dann sind ja die meisten Kinder mit FASD schon beim ersten Wort ausgestiegen. Und
ja,
die Schulbegleitung, ne, kann dann immer wieder wiederholen, deine Lehrerin hat gesagt das, und das immer wieder leise wiederholen, bis das Kind dann eben auch seine Sachen bereit hat und arbeiten kann. Und nicht dann irgendwann den Faden verloren hat und vielleicht dann stören muss, weil es weiß ja sowieso nicht, was es machen soll.
Na, und dann ist der nächste Punkt, der passt da vielleicht auch ganz gut rein, das vorausschauend und deeskalierend Handeln. Da braucht man natürlich eine gute Nase, ne? Also wann es dann wieder hochgeht oder...
Genau, das Kind sorgfältig beobachten, wie ist die Stimmung, ne? Wie viel fehlt da noch, bis der Deckel vom Topf hochgeht oder wir wollen vom Klassenraum zum Kunstraum, was kann unterwegs passieren, dass man das schon mal durchspielt, welche blöden Situationen können auftreten und wenn man die vorher vielleicht schon mal für sich durchgespielt hat, dann kann man ja überlegen, es ist sinnvoll, das Kind vorher zu schicken, hinterher zu schicken, es ist sinnvoll, es an die Hand zu nehmen, also immer so ein bisschen, wie beim Curling, immer den Weg so ein bisschen frei zu schrubbern für die Kinder, dass sie sich möglichst gefahrlos und ohne Konfliktpunkte bewegen können in der Schule.
Das wäre auch noch so ein Stichwort, was ich überhaupt dieser ganzen Tabelle oder Liste den Stichpunkten nochmal hinzufügen würde. Also was ich sehr wichtig finde, ist Begleitung in Übergangssituationen, ne? Genau. Also die Übergangssituationen, die sind ja in der Schule häufig, ne? Weg zum Sport oder so, ne? Also da kann schon wieder ein Gerangel auftreten oder so, ne? Und was für andere einfach nur ein Weg von A nach B ist, ist dann schon wieder eine Herausforderung für FASD-Betroffene, ne? Mit neuen Reizen, neue Situationen und so weiter, ne?
Genau.
Ja, dann haben wir einen Punkt strukturierten und visualisierten Tagesablauf, möglichst gleichbleibend bieten. Glaube, das ist sehr, sehr wichtig und oft ganz schwierig. Also dann wirklich so eine Schul- und Stundenplanung dann wirklich auch ja, einfach und überschaubar und so weiter hinzukriegen.
Ja, aber das schafft Sicherheit, wenn ich weiß, was ich wann, wo und wie machen soll und das im Kopf vielleicht habe oder am besten natürlich visualisiert den Plan in der Klasse hängen habe, dann weiß ich einfach schon Bescheid und Wissen, das gibt in dem Moment dann auch Sicherheit, dass ich nicht überrascht werde von irgendwas. Und wenn ich mich relativ sicher fühle, dann kann ich auch mal mit Überraschungen um. Wenn dann mal was, doch mal was anders ist, was ja im Alltag in der Schule doch passiert, dass mal sich was verändert.
Ja, und da an der Montessori-Schule unserer Kinder, unserer Pflegekinder, haben die auch größere Blocks gehabt als so Schulstunden, also dann 1,5 oder 2 Stunden Freiarbeit zum Beispiel. Also das kam dann auch sehr entgegen, dass das nicht ganz so ja, zerteilt war und so ganz so kleinteilig war, so der Tagesablauf. Und dann natürlich Rituale, sowas wie die Morgenrunde oder sowas, dann wirklich auch verlässlich jeden Morgen auch immer gleiche Abläufe zu haben, das ist natürlich dann auch wichtig.
Das sind so Anker im Tag.
Genau. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen was. Ich glaube, wir kriegen nicht mal alles so ganz besprochen. Unerwünschtes Verhalten nicht persönlich nehmen. Jederzeit bereit sein, einen Neuanfang zu machen. Da kann ich natürlich auch ein Lied von singen, so als Pflegevater. Also viele Pöbeleien oder auch tätliche Angriffe und so weiter. Ja, wie können da Lehrer mit fertig werden?
Ja, mit dem Wissen, was ist FASD, dass eben die Kinder aufgrund ihrer Einschränkungen in Exekutivfunktion eben nicht dieses innere Stoppschild haben, das sagt, so darfst du nicht mit deinem Lehrer reden, sondern das, so wie sie es denken, so kommt's raus. Und wenn ich weiß, dem Kind fehlt einfach diese, in Anführungszeichen, moralische Ebene, dass sowas sagt man nicht, dann bin ich mit Teflon beschichtet, dann prallt das an mir ab und ich weiß, dass wir am nächsten Tag ganz normal wieder miteinander umgehen können, weil das Kind erinnert sich nicht, was es mir gestern gesagt hat. Und das entspannt mich, das entspannt aber auch das Kind, wenn ich eben einfach natürlich verbalisiere, solche Wörter benutzen wir hier nicht und so reden wir nicht in einem ruhigen Moment, nicht in der Situation, aber trotzdem fühle ich mich davon nicht persönlich angegriffen, sondern das ist so. Der spricht das aus, was er denkt und was der Nachbar denkt, aber eben weiß, dass er es nicht aussprechen soll.
Vielleicht mal ein paar Punkte zusammenfassen. Also wir haben davon gehört, dass natürlich die Information ganz wichtig ist. Also wie, was ist eigentlich FASD und das ist eine hirnorganische Störung und das ist auch zwar einerseits belastend, aber dann auch eben erleichternd, das zu akzeptieren und das nicht persönlich zu nehmen oder die Schwäche den Schülern anzukreiden oder den Eltern oder so. Und auf der Basis brauchst du natürlich ein Umdenken der pädagogischen Haltung. Ja, auch eine Sensibilisierung für Überforderungen zu erkennen und auch vorausschauend zu halten, zu planen oder zu sein, ein vorausschauendes Auge, wie beim Curling, also mit dem kleinen Besen, das Eis irgendwie gebahnt wird. Auch nicht erst, wenn es irgendwie hochkocht oder so, zu reagieren. Und dazu möglichst strukturierten und visualisierten und klaren Tagesablauf zu bieten. Wenn wir FASD-Eltern klingt doof. Ich sage eigentlich immer FSD, indirekt FSD-Betroffene, also zu Eltern und Betreuern und Lehrer gehören da vielleicht auch dazu. Also da wären schon mal viele Elemente wirklich einer Wunschschule dabei. Ach so, ja, der letzte Punkt hier auf der Liste. Wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern. Das natürlich, ja, da in einem guten Austausch zu stehen. Also weil die Eltern kennen ja nun wirklich ihre Kinder, Pflegekinder, Adoptivkinder am besten und da miteinander eben das hinzukriegen, da eine bestmögliche Umgebung für unsere Kinder zu schaffen. Ja, jetzt kommen wir auch schon ungefähr zum Ende. Und meine Standardfrage am Schluss ist immer so, nochmal auf positive Aspekte von FASD zu kommen. Nun haben wir nicht ganz so viel so an uns auf die Störungen und die Schwierigkeiten konzentriert, sondern hatten ja auch schon so positive Haltung und Unterstützung dabei. Aber was wären so positive Punkte für dich, Aspekte in deinem Umgang und in deinen Erfahrungen mit FASD-Betroffenen?
Es wird nie langweilig, muss ich so sagen. Es ist, und also ich arbeite unheimlich gerne mit den Schülern und Schülerinnen mit FASD, weil es einfach immer spannend ist. Und ja.
Ja, vielen Dank für diese vielen Ideen und Informationen. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes zu dieser Episode unter chaosimkopf.info/c10. chaosimkopf.info/c10. Falls du es nicht schon getan hast, trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das kannst du direkt unter chaosimkopf.info tun. Danke für deine Aufmerksamkeit und danke an dich, Annika, für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
Bitteschön.
Tschüss.
Tschüss.